Wir hatten bei uns in den Wochen auch vor den Ferien schon eine kleine Predigtreihe über den König Jesus mit der Frage, ist Jesus König meines Herzens? Und ich habe mir immer die Frage gestellt, die ich versucht habe, so mitzugeben für den Alltag. Was bedeutet das, wenn Jesus mein König ist in meinem Leben? Und vielleicht bietet diese Frage auch noch andere Fragen, die hochkommen können. Ist Jesus auch heute König in meinem Herzen? Oder wer spricht in meinem Leben? Wer darf entscheiden in meinem Leben? Mache ich das selber? Lasse ich mich von anderen Einflüssen, anderen Personen bestimmen? Und wir haben uns Jesus ein bisschen angeschaut in verschiedenen Facetten. Jesus, der als König einreitet nach Jerusalem auf einem Esel, unerwartet. Jesus als König, der mit einem Handtuch die Füße wäscht. Jesus, der Licht in die Dunkelheit bringt. Und Jesus ist manchmal König ganz anders, wie wir das vielleicht erwarten, wie ein König zu sein hat. Dass er nur bestimmt, dass er mit Macht und mit militärischem Druck Sachen durchsetzt. Und Jesus ist anders. Und die Frage ist, wollen wir diesen anderen König überhaupt in unserem Leben? Ich weiß nicht, ob du folgende Situation, folgende Herausforderung kennst. Eine Traube von Menschen steht um ein Problem herum. Jeder hat eine Meinung. Ja, wir könnten jetzt das tun. Und am besten wäre es jetzt doch hier anzusetzen. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Gedanken und Meinungen. Wie gehen wir denn jetzt die Herausforderung, vor der wir stehen, an? Und dann fragt einer, okay, wir haben jetzt ganz viele Ideen und Gedanken im Raum, aber wer übernimmt denn jetzt mal die Verantwortung und kümmert sich? Und auf einmal, ich weiß nicht, ob du so eine Situation kennst. Oder vielleicht eine Situation, die wir gerade erlebt haben durch die Fußball-Weltmeisterschaft. 11 Menschen stehen da auf dem Platz und vertreten die Nation Deutschland in der ganzen Welt fußballerisch. Und es gibt 83 Millionen Leute, die sagen, sie wissen, wie diese 11 am besten zu spielen haben. Die 83 Millionen Bundestrainer, die es gibt. Und wir sind ganz dankbar, Herr Klopp hat sich ganz frisch bereit erklärt, diese Verantwortung doch von diesen 83 Millionen Leuten hauptsächlich zu tragen. Aber es ist immer wieder spannend und ich erlebe das auch selber, der eigentlich gar nicht so viel mit Fußball zu tun hat. Ja, wenn mal sowas kommt, dann weiß ich auch, nee, das war doch ein Foul, das geht so nicht. Das Schiri, das hättest du auch sehen müssen, das hätte ich anders entschieden. Aber vielleicht nochmal eine andere Perspektive. Auch nochmal eine Frage an uns ältere, erwachsenere Leute. Wie viel traut ihr euch persönlich zu? Wer würde sich zutrauen, morgen in einer OP jemanden einen Herzschrittmacher einzusetzen? Zwei Mutige. Sind Sie Ärzte von Beruf gewesen? Oder?
Ich habe schon den dritten
Herzschrittmacher. Okay. Okay, also aus eigener Erfahrung sehr mutig, dass bei jemand anderes, okay, das lasse ich so mal stehen. Wer würde sich denn trauen, morgen einfach mal in den Airbus 380 zu setzen und loszufliegen? Gibt es da jemand Mutiges? Ein Piloten? Alles klar. Ein Pilot da hinten. Mutige Leute, ich bin beeindruckt. Hätte ich nicht gedacht. Wie sieht es mit einer Gehirnoperation aus? Also so die Königsklasse hat da jemand Mutiges hier vor Ort? Okay. Mount Everest besteigen, vielleicht nochmal eine andere sportliche Herausforderung. Wer würde morgen, ja, wow, stark, mutig, sportlich, Respekt. Okay, aber was diese Umfrage zeigt, also insgesamt würde ich sagen, wissen viele Leute doch ziemlich genau, wofür sie vielleicht nicht unbedingt geeignet sind. Das ist ja auch schon mal eine wichtige Feststellung. Und wir wollen uns heute mit einem Predigttext beschäftigen, der eigentlich so eine ähnliche Frage stellt. Dort heißt es, eigentlich die Frage ist, wer ist würdig? Genau, wer ist würdig? Und es geht hierbei um die ganze Welt. Wer bringt Gottes Geschichte zum Ziel? Wer besiegt das Böse? Wer schafft endgültig Gerechtigkeit? Und wer macht einmal alles neu? Und wir lesen in diesem Predigtext in der Offenbarung Kapitel 5 davon, dass ein starker Engel ruft: Wer ist würdig? Und plötzlich wird es erstmal still. Nicht nur auf der Erde, sondern auch im Himmel wird es erstmal still. Niemand meldet sich sofort. Niemand ist erstmal würdig. Und der Schreiber der Offenbarung, der fängt an zu weinen, weil er merkt: Leute, es kann doch nicht sein. Es steht alles auf dem Spiel. Kann es sein, dass das Böse in dieser Welt gewinnt und die Oberhand behält? Wenn niemand würdig wäre, bleibt das Böse Sieger. Dann gewinnt am Ende Gewalt, Krankheit und Tod. Dann bleibt Ungerechtigkeit bestehen. Dann bleibt Hoffnung Illusion. Und dieser Moment, ich glaube, manchmal verstehen wir ihn besser oder können wir das mehr nachvollziehen, als es uns lieb ist. Und dann kommt dieser entscheidende Satz in der Offenbarung, der diese ganze Welt verändert, wo es heißt: Moment, weine nicht. Warum nicht? Ich möchte mit uns den Text aus der Offenbarung Kapitel 5 lesen. Johannes hat eine Vision und beschreibt: Jetzt sah ich, dass der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr, doch einer der Ältesten sagte zu mir: Weine nicht, einer hat den Sieg errungen. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Und nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist, und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die 7 Augen sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Und als er das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und nun sangen die 4 lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Und es lautete: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und von Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden einmal auf der Erde regieren. Und dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln. Tausende mal Tausende und Zehntausende mal Zehntausende. Sie standen im Kreis rings um den Thron, um die 4 lebendigen Wesen und um die Ältesten herum. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen: Würdig, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich mit einstimmen und rufen: Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Soweit Gottes Wort. Was für eine Aussage, was für ein Statement, was für eine Vollmacht liegt in diesem Text und in dem, ja, welcher Einblick uns Johannes hier mit auf den Weg gibt. Wir lesen hier von einem König. Einem König, der größer ist als meine Angst. Johannes weint in dieser Situation, in dieser kurzen Spannungslage, in der wir uns hier in dieser Begebenheit befinden. Und das ist bemerkenswert. Ich finde, die Offenbarung ist kein Buch für Menschen, die alles verstehen und ergreifen können. Und sie beginnt mit Tränen. In diesem Moment, wo klar wird, wenn es nicht jemanden gibt, der würdig ist, dann wird die Schriftrolle verschlossen bleiben. Die meisten Ausleger verstehen in dieser Schriftrolle Gottes Heilsplan für seine Welt. Gottes Plan, die zerstörerischen Projekte aufzuhalten und rückgängig zu machen, die schon so viel Raum in dieser Welt eingenommen haben. Und stattdessen möchte er ein Rettungsprojekt starten und fördern, will die Schöpfung wieder auf den richtigen Weg bringen. Aber solange diese Rolle nicht geöffnet wird, scheint dieses Rettungswerk stillzustehen. Johannes weint hier, und das sind echte, berechtigte Tränen, weil es ohne einen würdigen Erlöser, ohne den verheißenen Messias in dieser Welt wirklich keine Hoffnung geben würde. Und dann hört er doch diesen Satz: Weine nicht. Er soll nicht weinen, weil auf einmal alles gut aussieht, weil es sofort keine anderen Probleme mehr gibt, sondern weil jemand da ist, der Löwe aus Juda, der verheißene Messias und König. Und diesen Moment, den Johannes hier hat, wo er anfängt zu weinen, ich finde, solche Momente erleben wir vielleicht auch tagtäglich oder immer wieder in unserem Leben, wenn wir die Nachrichten lesen. Vielleicht hast du heute Morgen Nachrichten gelesen und gesehen, dass gestern Abend schon wieder ein schrecklicher, nicht begreifbarer Vorfall in Berlin war, wo ein Mensch mit einem Auto in andere Menschen reinfährt. Wenn wir daran erinnern, was hier in Stade passiert ist. Wenn wir persönlich Krankheiten und Nöte kennen. Wenn wir uns um unsere Kinder und Enkelkinder sorgen. Wenn wir in die Welt schauen, die voller Kriege ist, in Zerbruch leben und uns manchmal vielleicht die Frage kommt, hat eigentlich noch jemand die Kontrolle? Und die Offenbarung beantwortet diese Frage nicht mit einer tiefschürfenden Erklärung, sondern die Antwort, die uns die Offenbarung eigentlich gibt, ist eine Person. Es heißt hier nicht, jetzt sofort ist dein Leben sofort besser. Aber es heißt, Jesus regiert. Jesus regiert. Das verändert nicht sofort immer meine ganzen Umstände, die auch sehr bedrückend, die schlimm sein können. Aber es verändert meine Hoffnung und Perspektive. Wo bestimmt im Moment meine Angst, mein Blick, mehr als mein Vertrauen auf Jesus? Durch unsere Predigtreihe, aber auch durch diesen Text sehen wir, der König ist anders. Er siegt anders, als wir es erwarten. N.T. Wright, ein ganz bekannter, moderner Theologe, nennt es einmal den wichtigsten und überraschendsten Moment der gesamten Heiligen Schrift, das, was wir hier vorfinden in Offenbarung 5. Johannes hört, siehe der Löwe von Juda. Und er dreht sich um und was sieht er? Nicht unbedingt das, was er erwartet hat. Nicht den Löwen, sondern ein Lamm, das geschlachtet wurde. Ich habe euch ein Bild dazu mitgebracht, das hat KI ausgespuckt. Erwartet wird vielleicht der Löwe von Juda. Ein mächtiger, majestätischer Anblick. Und was sieht er? So anders als erwartet. Bisschen martialisch ist das Bild schon geworden. Und diese Bilder sind aber auf jeden Fall radikal anders. Total unterschiedlich. Der Löwe als das Symbol für uneingeschränkte Macht, überlegenes Königtum. Und das Lamm total verletzlich. Geopfert drückt die Schwachheit, vielleicht sogar den Tod ein wenig aus. Und doch sind diese beiden Bilder auf ewig miteinander vereint. Und in diesem Augenblick versteht Johannes und können wir begreifen, dass der Sieg des Löwen errungen wurde, weil sich das Lamm geopfert hat. Es gibt keinen anderen Weg. Und das verändert alles. Jesus gewinnt nicht zuallererst, indem er seine Feinde vernichtet, sondern er beginnt damit, dass er sich selbst hingibt für seine Feinde. Er ist der König, der einreitet auf einem Esel, demütig als Friedensbringer, statt wie von den Menschen erhofft auf einem Schlachtross mit einer großen militärischen Einheit hinter sich. Jesus ist der König, der seinen Jüngern die Füße wäscht, die niederste Arbeit überhaupt tut, statt dass er zuallererst einfordert, dass ihm gedient wird. Jesus ist der König, der Licht in Dunkelheit bringt, auch in unsere ganz persönliche. Er ist König und zugleich das geschlachtete Lamm, was auf dem Thron sitzt. Und die Bibel ist hier unmissverständlich und macht ganz klar, genau deswegen, weil er geliebt, weil er sich selber hingegeben hat, es nicht wie ein Raub festgehalten hat, die Vollmacht, die Majestät, die Power eines Löwen zu sein, sondern weil er sich selber hingegeben hat. Deswegen ist er würdig. Und die Offenbarung nutzt ja immer wieder so spannende Bilder, um das nochmal auszudrücken. Wir lesen hier von diesen 7 Augen, von den 7 Hörnern, was zunächst sehr merkwürdig scheint, aber was nicht eine Schwäche, eine Fehlbildung ausdrücken soll, sondern einfach für Vollkommenheit steht. Für vollkommene Macht, vollkommene Erkenntnis des Lammes. Mit anderen Worten wird hier gesagt, das Lamm Gottes ist allmächtig und allsehend und ist das Einzige, was das Recht hat, was würdig ist, die Schriftrolle zu nehmen. Der Rettungsplan, den Gott von vornherein für die ganze Welt gemacht hat, der kann jetzt losgehen, weil es jemanden gibt, der würdig ist, der mächtig ist, der imstande ist, diesen Plan Gottes, den guten Rettungsplan, jetzt umzusetzen und in die Tat zu bringen. Das geopferte Lamm und zugleich allmächtiger König und Herr. Und wenn wir uns jetzt dieses Bild anschauen und vielleicht sagen so Hand aufs Herz, wie oft wünschen wir uns nicht doch vielleicht manchmal eher diesen Löwen an unserer Seite, der für uns kämpft und siegt und Durchsetzungskraft hat, Kontrolle übernimmt, mehr Einfluss, mehr Sicherheit, was dieses Bild von dem Löwen vermittelt. Und Jesus zeigt uns hier diesen Weg, den er gegangen ist. Aus Liebe, durch Demut, durch Opfer, durch Hingabe. Nicht falsch verstehen, nicht die Schwäche besiegt das Böse, sondern die vollkommene Hingabe und Liebe von Jesus. Aber vielleicht fällt dir ja auch irgendwie ein Punkt ein, wo du dir lieber einen Löwen wünschst, der deine Probleme mit Macht löst, statt manchmal zaghaft vielleicht diesem Lamm zu vertrauen, der sich für mich hingegeben hat und einen ganz anderen Weg wählt. Aber die Bibel sagt hier ganz klar, dieser König, dieses Lamm, zugleich dieser Löwe, er ist würdig. Und er alleine ist auch würdig und verdient es, dass ihm mein ganzes Leben gehören kann und gehören darf. Und die Szene, die wandelt sich dann ja auch. Es fängt ein Stimmgewirr an. Immer mehr Stimmen, immer mehr Anbetung, immer mehr Lobpreis. Zuerst die Wesen, die Ältesten, die unzähligen Engel, die gesamte Schöpfung, die in diesen Lobpreis einsteigt. Wie cool, hier wird auch so in einem Nebensatz diese gewöhnlichen, treuen, demütigen Gebete von Christen hier auf der Erde mit erwähnt als duftendes Räucherwerk vor Gott. Alles, die ganze Schöpfung im Himmel, auf Erden, überall, sie ehrt Gott, weil er würdig ist. Alles endet bei Jesus. Und niemand muss aufgefordert werden. Jetzt lasst uns aufstehen und wir singen das Lied Nummer 275. Lobe den Herrn, oder was war das für ein Lied? Nein, alle stimmen mit ein. Es ist ein ganz natürliches Gott anbeten. Ein Gott anschauen, Gott erkennen. Er allein ist König. Er allein ist würdig. Er alleine kann das Böse besiegen und den guten Plan Gottes in die Tat umsetzen. Und ganz natürlich passiert Anbetung. Nicht, weil Jesus das mit Vollmacht, mit Autorität, mit Soldaten einfordert, sondern einfach als Reaktion darauf, wer er ist, wie er ist und was er getan hat. Das Lied beschreibt zuallererst, wer Jesus ist, der Lobpreis. Und aus diesem Lobpreis heraus wächst ein neues Volk, wie hier beschrieben wird, eine neue Nation. Die normalen Völkerlinien hier auf der Erde zählen nicht mehr, sondern seine Kinder, seine Königskinder und Priester dürfen mit und für ihn leben. Und das Ganze endet bei Jesus. So wie irgendwie diese Reihe, mit der wir auch als Gemeinde unterwegs waren, die irgendwie jetzt endet, endet sie nicht damit, dass wir jetzt eine Aufgabe zuallererst haben. Ey, jetzt musst du mehr. Du sollst, du musst. Sondern sie endet bei dieser Entscheidung. Wenn wir diese Offenbarung lesen und schon in Kapitel 4 vielleicht anfangen, dann sehen wir eine Beschreibung von dieser wunderschönen, majestätischen Herrlichkeit, in der wir dann Jesus begegnen. In einem Thronsaal, der gefüllt ist mit Herrlichkeit, mit Vollmacht Gottes. Mit Jesus selbst, mit dem, wer er ist. Er, der herrlich ist und zugleich das Opferlamm ist. Das Kreuz ist nicht vergessen, es ist Grund seiner Würde. Aber die entscheidende Frage lautet eigentlich nicht, ist Jesus König? Weil die Offenbarung ganz klar sagt, ganz eindeutig, Jesus ist König. Sondern für uns lautet, glaube ich, heute Morgen die entscheidende Frage, ist Jesus wirklich König meines Herzens? Der König, der auf dem Thron sitzt, ist derselbe König, der für mich ans Kreuz gegangen ist. Er ist nicht nur würdig, bewundert zu werden und besungen zu werden, sondern er ist es würdig, dass wir unser Leben ihm hingeben und ihm nachfolgen. Es bedeutet nicht, dass wir, wenn wir ihm sagen, sei du König in meinem Leben, dass wir ihn erst zum König machen, denn er ist König. Das ist ganz klar. Die Frage ist, lasse ich diesen König mein Leben regieren? Ein Kommentator hat ziemlich platt und ziemlich herausfordernd zum Schluss die Frage gestellt oder darauf hingewiesen und er meinte, man kann relativ leicht erkennen, wer König unseres Lebens ist. Und manchmal können solche ehrlichen Spiegel unseres Herzens sein unser Kalender, unsere Bildschirmzeit am Smartphone, die Zeit auf Social Media, vielleicht unser Kontoauszug. So wie wir Beziehungen leben, ganz eng, familiär, aber auch darüber hinaus im Beruf. Vielleicht hast du Jesus schon dein Leben ganz neu hingegeben. Vielleicht ist es heute dran, einen Raum neu zu öffnen, dessen Tür du bisher verschlossen gehalten hast für Jesus. Vielleicht könnte dieser Raum deine Zukunft sein, deine Beziehung, deine Ehe, Verletzungen, Ängste, Schuld, Finanzen, Bequemlichkeit. Welchen Raum deines Herzens möchte Jesus heute neu betreten? Wo lässt du ihn heute neu eintreten? Oft ist es so, so empfinde ich das manchmal, dass unser Herz ist wie so ein Haus mit vielen Zimmern. Und das Wohnzimmer und die Küche, ja, ist okay. Wobei Küche mit Einflüsse, womit füttere ich mich? Social Media, was auch immer, ja. Kann man drüber streiten, wie offen ist meine Tür? Darf Jesus wirklich in alle meine Zimmer hinein? Wo hänge ich noch ein Schild auf? Nee, dieser Bereich ist privat und Zutritt verboten. Aber die Bibel lädt uns ein und stellt uns die Frage: Ist Jesus König meines Herzens? Und wer sitzt tatsächlich auf dem Thron meines Herzens? Wenn Jesus wirklich würdig ist, auf dem Thron zu sitzen, warum sollte es dann einen Raum geben, in dem er nicht das Sagen hat? Welche Bereiche meines Lebens halte ich noch fest, obwohl Jesus würdig ist, auch dort König zu sein? Und vielleicht wirklich für die nächste Woche nochmal ganz praktisch die Frage: Woran würde ein Außenstehender erkennen, dass Jesus die wichtigste Person meines Lebens ist? Ich möchte noch mit uns beten und dann steigen wir ein in eine Zeit, wo wir Gott ehren wollen, wo wir einsteigen wollen, da wo dieser Text vorhin, den ich gelesen habe, aus Offenbarung 5 endet, nämlich, dass die ganze Schöpfung vor Gott steht und ihn anbetet. Jesus, danke, dass du hier bist. Herr, du bist König. Du bist Löwe und Lamm. Du bist majestätisch, du bist herrlich. Du bist oftmals so ganz anders, als wir es vielleicht erwarten oder wie Menschen es denken von einem König. Und ich danke dir, dass du so einzigartig bist und dass deine Motivation Liebe ist. Uns zugewandt, uns, die wir eigentlich durch Sünde deine Feinde waren. Danke, dass du ein Gott bist, ein König bist, der sich selbst hingibt. Jesus und ich persönlich möchte dich heute Morgen neu einladen. Herr, du siehst jeden Einzelnen, wo er gerade hier steht, ob diese Einladung zum allerersten Mal vielleicht ausgesprochen wird oder zum bewussten wiederholten Mal: Sei du König meines Herzens. Herr, du siehst da, wo vielleicht heute Morgen oder in der nächsten Woche bewusst du eingeladen wirst und gesagt wird: Herr, auch diesen Raum, den öffne ich dir. Sei du König in meinem ganzen Herzen. Danke, Herr, für die Verheißung, dass du kommst, wenn wir dir die Tür öffnen. Und ich möchte dich bitten, dass wir dir neu begegnen können. Dass wir dich erleben können, da wo wir neue Räume und Leben für dich öffnen. Jesus, und wir wollen jetzt einsteigen und dir die Ehre geben und rufen: Heilig, heilig, heilig bist du. Dir gebührt alle Ehre. Du bist würdig. Durch dich haben wir Hoffnung. Haben wir Zukunft. Alle Ehre, König Jesus, König meines Herzens. Amen.